Dankeschön. Ich lese uns den Predigtext weiter vor. Ich gehe auch noch mal ganz kurz ein bisschen was auf das, was du schon vorgelesen hast, mal ganz kurz ein, aber ich lese weiter. Dann ab Vers 9 im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von dem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und du sollst sie bei dir sammeln, dass sie bei dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass dein Wort uns jetzt aufgeschlossen wird durch deinen Heiligen Geist. Helf du mir, dass ich dein Wort auch richtig auslegen kann und auslegen werde. Wir wollen offen sein für dein Reden. Amen. Letzte Woche habe ich einem Freund telefoniert. Das ist mein Trauzeuge. Also schon viele Jahre kenne ich den. Er ist selber Prediger. Und wir kamen so ins Gespräch. Und er ist momentan sehr schwer krank. Kann nicht seinen Dienst ausüben. Und habe ihm ein bisschen von mir erzählt. Und was ich denn so predige. Und habe gesagt, ach, ja, ich mache gerade eine Predigtreihe über die Urgeschichte. So 1. Mose Kapitel 1 bis 11. Ja, predigst du alles? Ja, habe ich eigentlich so vor und bis jetzt auch so einigermaßen gemacht. Ja, da machst du das ja bestimmt auch mit den Gottessöhnen, ne? Und den Riesen und so. Das ist das, was du vorgelesen hast. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich habe das ja ganz gut weiter delegiert. Ich bin ja pfiffig, diese schwierigen Sachen, die delegiere ich gerne weiter. Ist dir ja gut geglückt, ist das ja ganz gut gemacht. Ja, also es gibt ja so interessante Stellen so in der Bibel. Ne? Die Gottessöhne schauen sich an, so die schönen Frauen auf der Erde und nehmen sich gerade so, wie sie haben wollen und und dann gibt es ja noch Riesen zu der damaligen Zeit. Und diese Riesen, das sind dann so die Helden der Vorzeit. So heißt es jetzt in der Luther-Übersetzung, dass die Helden der Vorzeit, die Riesen, die da in der Zeit entstanden sind. Also bitte, also was soll man dazu sagen? Also zu Riesen und Helden, also ich bin jetzt nicht so ein Superheldentyp, ne? Da gibt es andere, die könnten da mehr erzählen. Ich bin so eher so ein Anti-Held. Ja, gibt es glaube ich noch mehr von uns, ne? Die so eher Anti-Helden sind. Ja, was ist das alles, habe ich mir gedacht. So. Sind das Märchen oder ist das wortwörtlich zu verstehen? Habe ich natürlich verschiedene Auslegungen dazu gelesen, also Kommentare dazu gelesen. Und es gibt also so eine breite Palette von verschiedenen Auslegungen zu diesen schwierigen Versen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann delegiere ich das weiter. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Das kann die Sarah alles machen. Nein. Für mich habe ich herausgefunden oder gesagt, also es ist wirklich schwierig. Man kann nicht alles erklären. Manches ist wirklich sehr sonderbar. Aber vielleicht sollte ich nicht an dieser einzelnen Stelle hängen bleiben, sondern schauen, die Geschichte von oben nochmal anschauen. So diese ganze Geschichte. Und die Noah-Geschichte, die ist ja nicht eine Nebengeschichte. Das letzte Mal hatte ich über Kapitel 5 und dann hauptsächlich über den Henoch und Henoch, das sind 2 oder 3 Verse. Das ist eigentlich eine Nebengeschichte, so ein Nebenschauplatz. Noah ist ein Hauptschauplatz. Es geht in Kapitel 5 am Ende schon los. Der wird ja schon erwähnt. Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 9. Alles Noah. 9 von 11 Kapiteln, das ist mit das Wichtigste überhaupt. Das ist mehr als die Schöpfungsgeschichte. Das ist mehr als die Schöpfungsgeschichte plus den Sündenfall. Also, haben wir gedacht, so, da sind diese Verse vielleicht wie so eine Hinführung auf diese ganze Noah-Geschichte. Noah-Geschichte. Alle kennen die Geschichte von dem Noah, mit der Flut, dem Kasten, der gebaut wird. Die Tiere, die dann da reingeschickt werden von Gott, schön geordnet. Ich hatte jetzt gestern in meinen Status dann so ein schönes altes Bild reingemacht. Mache ich ab und zu mal so ein Bild für den nächsten Tag dann, worüber ich predige. Das ist ein altes Bild. Da gehen die alle so schön geordnet da rein. Es sind auch Einhörner dabei. Übrigens könnt ihr euch nochmal angucken, ganz witzig. Elefanten, wie man sich die so früher im 17. Jahrhundert vorgestellt hat. Ja, alles so schön. Also so. Meinen Kindern habe ich die Geschichte früher gerne erzählt, als sie klein waren, ne? Heute nicht mehr. Kindergottesdienste, Kezertorum wird das sicherlich auch gerne gemacht. Alle Eltern erzählen die gerne. Schöne Geschichte. Es gibt haufenweise Kinderbücher dazu. Bilderbücher, wunderschön gemalt. Ich kann mich tollste Bilderbücher zu der Noah-Geschichte. Toll einfach, wunderschön gemalt. Und aber liebe Leute, liebe Gemeinde, es ist alles andere als eine Kindergeschichte, was wir hier vor uns haben. Es ist knallharte Geschichte. Es ist die Geschichte, wo die Welt, du hast es ja schon gesagt, komplett ausgerottet wird. Zumindest, wenn wir das mal alles wörtlich nehmen. Ich nehme das wörtlich. Es ist knallhart. Gruselige Geschichte. Alle Tiere, alle Menschen kommen um, werden in diesen Kapiteln umkommen. Eine Sintflut wird kommen, sagt Gott. Wir haben es ja jetzt 2023, also 2023, haben wir es ja so ein bisschen erlebt. Wir haben ja viel Regen gehabt, das war ja alles verregnet, der Sommer verregnet, der Herbst, und alle haben sie schon gestöhnt und kaum war der Bach mal ein bisschen breiter, dann denke ich, oh nee, kann der mal langsam aufhören zu regnen? Oh, das ist ja halt ein Bach ein bisschen breiter. Sedell halt ein bisschen breiter und die Wiesen halt so ein bisschen überflutet. Da steht dann so hoch das Wasser auf den Wiesen. Naja, und? Das ist eine andere Dimension hier, unsere Geschichte. Die ganze Welt soll überflutet werden. Da ist hier unsere Klimaveränderung, Klimawandel, wie es genannt wird. Das ist da, ich weiß gar nicht, wie ich es... Ich rede ja jetzt hier ins Mikro. Ich würde normalerweise würde ich sagen, es ist ein Schissdreck dagegen. Das kannst du ja rausschneiden. Nein, das ist... Da wird es nicht nur mal ein paar Grad wärmer und ein paar mehr Wüsten entstehen oder keine Ahnung was. Da geht alles kaputt. Alles. Gar nichts überlebt mehr. Außer die, die in diesem Kasten aus Tannenholz da drin sitzen. Die werden überleben. Das ist eine harte Geschichte. Das ist eigentlich keine Kindergeschichte. Sintflut. Ich hatte mir gedacht, Sintflut kommt von Sünde. Stimmt überhaupt nicht. Kommt von dauerhaft Regnen. Ich habe extra gestern nochmal nachgeguckt, so im Internet, wo kommt das eigentlich her? Kommt gar nicht von Sünde. Da war immer im Kopf. Aber die Sintflut, die eigentlich dieses dauerhafte, strömende Regnen meint, übersetzt, kommt wegen der Sünde der Menschen. Also hat doch irgendwie was mit Sünde zu tun. Die Sünde des Menschen ist der Anlass für die Flut. Wir erinnern uns nochmal, Kapitel 3, Adam und Eva sind im Garten Eden, schauen sich den Baum an, Erkenntnis, kommt eine Schlange, verführt, die Ursünde. Sie müssen raus aus dem Garten Eden. Kapitel 4. Der eine schlägt den anderen tot. Brüder. Ich habe schon gedacht, das ist ja gruselig ohne Ende. Kapitel 5. Geht es dann weiter. Ein Lamech, der damit prahlt, dass er alle umbringen kann. Und das alles machen wird hier. Er ist der King über alles. Noch einen Schritt weiter. Und dann jetzt hier. Jetzt nehmen sie sich alle Frauen, so wie sie haben wollen. Alles wird eingerissen, alle Grenzen, alle Normen, alle Grundrechte, alles wird eingerissen. Die Bibel bezeichnet sowas als Sünde. Nein, so hat sich Gott das alles nicht vorgestellt, als er die Erde und den Menschen gemacht hat. Das, wie der Mensch sich entwickelt hat, mit dem, wie er lebt, so hat sich Gott das nicht vorgestellt. Er hat ein anderes Ziel gehabt. Das geht am Ziel vorbei. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine Predigt im letzten Jahr, wo ich über die Sünde gepredigt habe. Da habe ich gesagt, Sünde heißt das Gleiche wie am Ziel vorbeigehen. Alles das, wenn ich am Ziel vorbeigehe, was Gott sich gedacht hat, das bezeichnet Gott als Sünde. Die Menschen sind komplett an allem vorbeigegangen. Der eine schlägt den anderen tot. Sie prahlen über alles, machen sich größer als die anderen, reißen selbst die Mauern von kleinen Familien, von den kleinsten Zellen der Gemeinschaft, der Familie ein. Eine nimmt sich die Frau des anderen. Ja, Sünde. Dann kannst du sagen, okay, die Menschen hatten nur noch gar kein Gesetz, die wussten das doch gar nicht, was richtig und falsch ist. Ja. Ist das wirklich so? Ja, das Gesetz von Mose, das hatten sie noch nicht, das ist wahr. Und die Bergpredigt von Jesus wurde auch noch nicht gepredigt, das ist auch wahr. Aber es gibt so Grundelemente, Grundrechte, es gibt so Grundeinsichten, Grundtugenden, die überall auf der Welt gleich sind. Zum Beispiel das Leben des anderen zu achten, zu respektieren und es nicht zu nehmen, also ihn nicht zu töten. Das ist überall auf der Welt gleich. Ja, da kommt einer. Ja, da gibt es ja noch Kannibalen, gab es ja mal. Ne? Ach Gott, also, es gibt immer so Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber eigentlich ist das überall auf der Welt gleich. Egal in welcher Kultur du reinschaust, egal in welcher Religion du reinschaust. Es gibt Dinge, die sind überall gleich. Es gibt auch diese sogenannten Menschenrechte, Grundrechte. Die gelten überall auf der Welt, über alle UN-Menschenrechtscharta. Die gelten überall. Das Recht auf Leben, das Recht auf Arbeit gilt überall. Warum? Weil wir das alle wissen, das ist richtig so. Egal, ob wir das Gesetz des Mose kennen, ob wir die Bergpredigt gehört haben, ob wir Paulus studiert haben oder nicht. Wir wissen das alle, wie wir uns so einigermaßen ordentlich zu verhalten haben, dass wir dem anderen nicht irgendwas wegzunehmen haben. Der Nils hat so eine tolle Gitarre. Die ist schön, aber ich habe da kein Recht dazu, dass ich dem die wegnehme. Geht nicht. Nein, wir wissen das. Und das weiß eigentlich jeder. Und die Menschen damals wussten das auch. Und außerdem gab es noch, Adam und Eva haben ja auch lange gelebt. Und haben ja auch von Gott weitererzählt. Man kann ja sagen, ja, die wussten ganz genau, wie sie zu leben haben. Daran anschließend, allgemeine Rechtsempfinden natürlich auch. Wie ich das gerade eben gesagt habe, keinem das Leben zu nehmen. Die Urzelle der Gesellschaft, die Familie nicht zerstören und so weiter. Das Maß für Gott war voll. Gott will die Erde richten. Gott ist der Richter. Er hält Gericht. Ist das okay, wenn Gott Gericht hält? Ist das Gericht, das hört sich so schlimm an. Geht es ja euch nicht auch so? Wenn man Gericht hört, da zieht sich gerade so ein bisschen was zusammen. Wir wissen ja alle, wir haben alle so ein bisschen Dreck am Stecken. Und wenn man das Wort alleine hört, Gericht, denkt man, das engt uns so ein bisschen ein oder so. Ist das was Schlechtes? Nur für denjenigen, der außerhalb vom Recht leben möchte, habe ich mir aufgeschrieben. Oder dann ist es was Schlechtes, wenn der Richter nicht Recht spricht. Dann ist Gericht etwas, das gibt es ja immer wieder, dass ein Richter mal sich über Gesetze hinwegsetzt. Dann ist Gericht etwas Schlimmes. Aber wenn wir im Recht leben wollen und wenn der Richter nach dem Recht richtet, dann ist Gericht etwas Gutes. Denn es bringt den unordentlichen Zustand wieder in einen ordentlichen Zustand. Dieser unordentliche Zustand vor der Sintflut will Gott wieder zurechtrücken in einen ordentlichen Zustand. Und darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Die Geschichte von Noah ist die Geschichte von Recht, von Gericht, aber auch die Geschichte von Rettung. Ich lese mal vor aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Kapitel 11 im Hebräerbrief, da werden alle möglichen Personen aus dem Alten Testament so aufgezählt und was die mit dem Glauben zu tun haben. Und da heißt es dann im Vers 7, durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Wenn wir auf Noahs Glaube und Leben schauen, habe ich gedacht, kann man das Ganze auf vier Begriffe, oder das Ganze mit vier Begriffen umschreiben und passt ja ganz schön, das sind vier Gs. Also nicht drei Gs oder zwei Gs, das sind vier Gs. Gott wandeln oder mit Gott wandeln. Glaubensgehorsam, Gerechtigkeit und Gnade. 4 Gs, mit Gott wandeln. Es gibt nur 2 Menschen in der Bibel, von denen gesagt wird, sie wandelten mit Gott. Einen haben wir das letzte Mal gehabt, das war der Henoch. Das andere ist der Noah. Von anderen heißt es, wird es anders umschrieben, aber nicht, sie wandelten mit Gott. Was heißt das, mit Gott wandeln? Gemeint ist, diese innige Beziehung mit Gott zu haben. Sein ganzes Leben mit ihm zu leben. Zu beten. Entscheidungen mit ihm zu fällen. Leben mit Gott leben. In Demut Entscheidungen für das Leben treffen. Das ist gemeint. Das heißt, wandelte mit Gott. Das zeichnet ihn aus. Glaubensgehorsam. Noah bekam ganz klare Anweisungen, wie er die Arche zu bauen hatte. Ich habe es ja vorhin vorgelesen, den Text aus 1. Mose Kapitel 6. Ganz genau, 300 Ellen lang und so weiter. Was war das noch? 50 Ellen hoch, breit und 30 hoch oder so. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Da gibt es Leute, die dann sagen, ja, das ist die beste Variante, um einen Kasten zu bauen. Dann ist der, schwankt der am besten da in den Wellen und so. Ja, das kann man alles sagen. Darum geht es mir gar nicht. Das ist wahrscheinlich alles richtig. Es geht mir eigentlich nur darum, er bekommt eine Anweisung von Gott. An irgendeinem Tag redet Gott zu ihm und sagt, du Noah, diese Welt, die ist zum Kotzen. Die Menschen, die gehen mir so, nee, die leben alle falsch. Ich will die Erde zerstören und du sollst überleben mit deiner Familie. Und jetzt bau einen Kasten, genannt eine Arche, genau nach diesen Maßen. 50, 50, 30 und so weiter. Und dann das Ganze wird dann noch mit Pech verschmiert, damit es dann auch schön dicht ist. So, mach das bitte. Ich habe die letzten 2 Jahre mich so dran gegeben, eine kleine Terrasse zu bauen, eine Holzterrasse, aber ein bisschen drumherum auch noch und so. Keine 10 Quadratmeter, habe ich 2 Jahre für gebraucht. Ja, war auch ein bisschen aufwendig und arbeite auch nicht ganz so schnell und so. Und, aber ein Kasten mit, 300 Ellen, naja, so 150 Meter oder so. Das hat ein paar Jahre gedauert, Jahrzehnte, vielleicht auch 100 Jahre. Wie gesagt, Gott hat ihm das einmal gesagt, so jetzt bau das und dann macht er das. Glaubensgehorsam. Gott hat ja nicht ständig daneben gestanden und gesagt, so, jetzt mach da vorne nochmal ein bisschen, da hast du nicht ganz so gut gebaut, sondern er hat es einmal gesagt. Und Noah hat es getan, in Eigenverantwortung. Das ist Glaubensgehorsam. Das, was wir wissen, was wir gehört haben, das zu tun, in aller Treue. Nichts anderes. Nicht darauf zu warten, dass Gott mir hier und da und dort und immer wieder und jeden kleinen Schritt, nein, Gott sagt es einmal. Und dann zu tun. Ich habe es ja gerade im Hebräer gelesen. Er hat es noch nicht gesehen. Da noch nichts zu sehen war, heißt es da. Da war noch nichts zu sehen. Und dann baut er und baut und baut und baut. Irgendwo mitten auf dem Land, wo kein Wasser ist. Baut er, baut er, baut er, baut er. Was er sich gedacht hat, weiß ich nicht. Steht da auch gar nicht. Aber das ist Glaubensgehorsam. Das ist einfach so zu tun, wie Gott es sagt. Auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komisch ist. Und ein Schiff zu bauen, irgendwo auf dem Land, das ist schon ein bisschen komisch. Wie soll das ins Wasser kommen? Manche sagen, ja, da hat es noch gar nicht richtig geregnet. Egal. Gehorsam. Gehorsam ist bei vielen Christen unpopulär. Ja, wir lassen uns ja nicht so gerne was sagen, ne? wenn ihr von euch sich gerne was sagen lässt. Es war kaum einer dabei, der sich gern was sagen lässt. Wir sind lieber die, die etwas sagen. Wir mögen lieber diese Botschaft von der Freiheit des Christenmenschen, ich liebe die auch, von dem weiten Raum, auf den Gott meine Füße stellt und so. Das lieben wir, aber gehorsam sein, Gott gehorsam sein, es gibt so viele Verse in der Bibel, wo wir Gott gehorsam sein sollen. Zum Beispiel der Römerbrief, ganz am Anfang, den Glaubensgehorsam bringt und ganz am Ende den Glaubensgehorsam für alle Nationen zu bringen. Wie eine Klammer da drum. Ja, das ist es. Noahs Glaubensgehorsam, modern übersetzt, Gott vertrauen und tun, was er will und was ihm gefällt. Das dritte ist die Gerechtigkeit. Gott schickte Noah in die rettende Arche mit der Begründung, denn ich habe dich gerecht befunden vor mir. An einer anderen Stelle heißt es dann, Noah war ein rechtschaffener Mann ohne Tadel. Oder Prediger der Gerechtigkeit, der die Menschen zu einem Leben nach Gottes Willen aufrief. Nach Gerechtigkeit? War Noah ein perfekter Mensch? Was ist so ein er zählt auch nicht zu den Helden. Der war nicht perfekt. Natürlich nicht. Am Ende, nach der Flut, sehen wir noch, dass er nicht perfekt war. In keinster Weise. Aber darum geht es nicht. Keiner der Gottesmänner oder Gottesfrauen in der Bibel war perfekt. Keiner. Ein Abraham, ganz der Vater des Glaubens, wie er genannt wird. Also, der hat zweimal seine Frau verleugnet und hat dem Pharao preisgegeben, so mehr oder weniger halb. Wenn es dann, hat er Glück gehabt, dass der ein bisschen Anstand hatte. David, König David, der eine Frau gesehen hat und gedacht hat, oh, die sieht ja schön aus. Also verheiratet ist egal, komm, her damit. Oh, die ist schwanger. Was machen wir jetzt? Das kommt gar nicht gut. Der Mann, das ist auch gegen das Gesetz, das darf ich eigentlich gar nicht. Ne? Komm, dann machen wir einen Komplott, den schicken wir mal ganz vorne an die Front. Dahin, wo er definitiv da in den Schützengraben, wo er definitiv umkommt. Perfekter Mensch? Nee, überhaupt nicht perfekt. Ein Sünder. Und so kannst du einen wie den anderen durchgehen, ganz egal wen. Den Jakob, das Schlitzohr, gruselig. Einen wie den anderen, in Josef, der hier rumgeprahlt hat vor allen anderen, vor seinen Brüdern. Und egal wen du nimmst, es gibt die nicht. Es gibt keinen Perfekten. Aber darum geht es auch gar nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, es ist die Glaubensgerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Darum geht es doch eigentlich. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das im Glauben. Die entsteht aus dem Glauben an Gott, dem sündigen Menschen zugerechnet wird. Wenn wir uns also alleine darauf verlassen, was Gott in und durch Jesus Christus für uns getan hat, und nicht auf uns bauen. Allein diesen Glauben werden wir vor Gott, allein durch diesen Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Gerecht. Er war nicht perfekt, aber er hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und das Letzte, die Gnade. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Mit diesen Worten beginnt die Noah-Geschichte in der Bibel. Die Gnade Gottes ist die eigentliche Erklärung für Noahs Rettung. Kein Mensch und auch nicht Noah kann letztlich alle Ansprüche und Forderungen Gottes erfüllen. weil wir alle Sünder sind und wieder und immer wieder schuldig werden. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Für Noah, für dich, für mich. Es ist Antwort auf unseren Glauben, unser Vertrauen, unseren Glaubensgehorsam. Es ist Gnade und nichts als Gnade. Letzter kurzer Gedanke noch und dann, denke ich, habe ich genug gesagt. Noah, er war allein. Ja, er alleine fand Gnade. Er alleine hat mit Gott gelebt. Ist mir so, bei der Vorbereitung, ich wollte eigentlich viel mehr darauf eingehen, da kann man sehr kann man viel darauf ausführen auch. Weil er war allein auf weiter Flur. Für mich ist das tröstlich, dass es Menschen gegeben hat in der Geschichte, die, obwohl sie alleine gewesen sind, trotzdem treu geblieben sind und es geschafft haben, bei ihm zu bleiben. Für mich ein wunderbarer, tröstlicher Gedanke. Auch wenn es hier diese ganze Geschichte, natürlich, wenn dann der Regen prasselt und manchmal komme ich mir auch so alleine vor. Kommst du vielleicht auch alleine vor, wenn du auf der Arbeit bist oder in der Nachbarschaft oder keine Ahnung, in der Familie vielleicht auch. Das ist der Einzige, ich bin zum Beispiel der Einzige bei mir in der Familie, in der Verwandtschaft, der gläubig ist, zum Glauben gekommen ist. Also in meiner Familie, meine Frau, da gibt es dann schon angeheiratet dann auch schon. Aber in meiner Ursprungsfamilie bin ich der Einzige, weder aus väterlicher noch aus mütterlicher Seite, also gibt es keinen. Alleine, immer alleine durchgestanden. Geht es vielleicht zum einen und anderen auch. Es geht. Gott erwartet keine Helden. Gott erwartet nicht, dass du ein Held bist. Gott erwartet nicht, dass du ein Alleskönner bist. Gott erwartet nicht, dass du sündlos bist. Keinster Weise. Er erwartet nur, dass du in diesen 4 Gs, die ich gerade genannt hatte, für den Noah, das sind ja alles aus Bibelversen rausgenommene Gs, dass du in diesen Gs lebst, in diesen 4 Gs, mit Gott wandeln, dein Leben mit ihm führen, stille Zeit haben, einfach Lebensentscheidungen mit ihm zu fällen, einfach dein Denken umzuformen, einfach sagst du, ja okay, ich möchte gerne anders denken, ich werde hier ständig anders beeinflusst durch unsere Gesellschaft, durch den Zeitgeist zum Beispiel. Werde ich beeinflusst, aber ich möchte eigentlich mich beeinflussen lassen von deinem Geist. Ja, mit Gott wandeln. Ja. Gibt es in der Bibel eine christliche Mehrheitsgesellschaft, habe ich mir noch überlegt? Wird sowas erwähnt? Oder ein christliches Abendland? Nö. Was eher erwähnt wird, ist so, dass es eine kleine Herde ist. Oder da sind nur wenige, die übrig geblieben sind oder sowas. Ne? Es ist eine Gnade, wenn viele zum Glauben kommen, wenn wir in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft leben können. Ja. Aber es ist nicht eine Verheißung, die Gott uns gibt. Gott sagt, er bereite dich vor, dass du gegebenenfalls alleine dastehst. Und dann sei treu. Er sagt nicht, sei sündlos. Er sagt nicht, schaff alles. Er sagt nicht, fall nicht hin. Er sagt nicht, lass dich nicht versuchen. Oder, ja, lass dich nicht versuchen schon, aber er erwartet keinen Helden. Weder von dir noch von mir. Von keinem von uns. Er kennt uns ja. Er erwartet nur, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm treu sind, mit ihm leben. Ich kann eher sehen, so habe ich mir noch aufgeschrieben, dann höre ich auf, dass der Christ ein Fremdkörper ist in dieser Welt. Passt nicht in diese Welt rein, passt nicht in diese Kultur rein, er passt nicht in diesen Zeitgeist rein. Dieses Wort würde ich ein paar Mal sagen, ne? Nächsten Monat machen wir uns Horst und ich uns Gedanken über den Zeitgeist in der Gemeinde, laden wir euch noch herzlich zu ein. Macht euch auch schon mal Gedanken dazu. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, wir sind ein Fremdkörper. Ist das zum Verzweifeln? Nein. Überhaupt nicht. Also ein Christ, das ist eine der Dinge, die ich auf der Bibelschule gelernt habe. Das hat mir der Vater von unserem Studienleiter damals beigebracht oder erklärt. Er sagt, ein Christ kann gerade stehen, auch wenn alles um ihn herum zerfällt und kaputt geht. Ein Christ kann gerade stehen. Nein, denn Gottes Plan ist größer, auch wenn es zerfällt. Seine Ziele sind höher als alle Ziele, die Menschen machen. Und seine Wege sind weiser. Und sein Segen ist umfassender als alles andere hier auf dieser Welt. Amen.